und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Einen schönen guten Abend zusammen. Schön, dass Sie den Weg zur Bibliothek gefunden haben und mit uns dieses interessante Gespräch in diesem noch interessanteren Format zu erleben heute Abend. Vielen Dank an Petra Rösner, dass sie uns die Bibliothek zur Verfügung stellt, dass wir hier Gast sein dürfen. Danke an Moni für die Hilfe und auch an Herrn Straub für den Büchertisch. Und dann freue ich mich besonders, heute Abend Herrn Dr. Blume zu begrüßen. Nicht das erste Mal, wir haben uns schon mehrere Male hier in der Bibliothek gesehen und es ist immer wieder schön. Und ich freue mich auch auf unsere erste Begegnung mit Professor Inan Inche heute Abend. Danke, dass Sie auch so kurzfristig zugesagt haben. Und dann würde ich einfach sagen, wir lassen uns überraschen zu den verschiedenen Themen, die Sie für uns vorbereitet haben. Und ich freue mich unheimlich. Dankeschön und uns allen einen schönen und inspirierenden Abend.
Dankeschön.
Ja, ein herzlich willkommen auch von mir. Wir sind hier in der Stadtbibliothek von Filderstadt. Meine Hometown, jetzt auch deine, ja, Neufilderstädter. Und meine Englischlehrerin ist auch da, die Frau Zeil. Deswegen, also, wenn ich digital aufgeregt wirke, ist es echt. Also, ich erinnere mich total gerne dran und war eine wirklich schöne Zeit. Und ich glaube, das kann nicht jeder von seiner Schulzeit sagen, aber der Englischkurs war super, Frau Zeil. Genau, also, und wir fangen traditionell immer an, dass ich den Inan begrüße mit Hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Inan, du bist gerade aus Australien zurück, ja, das ist also noch ganz im Jetlag, also wenn du nachher mal dich zurückziehst, verstehen wir das alle. Mhm. Genau, wie geht's dir? Gut zurückgekommen, wie war Sydney?
Ja, super, also man muss sich das vorstellen, die haben ja jetzt gerade Weihnachtsvorbereitungen, wie wir auch. Im Sommer, also das ist ein surreales Bild, wenn man sich das mal so vorstellen mag, mit Weihnachtsbäumen, aber gleichzeitig Badeshorts und Badelatschen, muss ich auch mal das Bild unbedingt dir schicken, da kannst du ja auch mal auf den Blog stellen, also es wirkt super surreal, wenn man das sich so mal vorstellt, aber der Jetlag ist wirklich real, ich kämpfe gerade selber ein bisschen mit mir, ich habe schon kurz abgesprochen, falls ich zwischendurch nicht kann, nimmt es mir hoffentlich niemand übel, wenn ich mich ein bisschen zurückziehe, aber noch geht's einigermaßen. Das ist halt der Preis fürs Forschen. Ich bin ja nicht für einen Urlaub rübergegangen, sondern tatsächlich für die Forschung. Und natürlich habe ich mir trotzdem ein, zwei Tage dann rausgenommen, mal an den berühmten Bondi Beach zu gehen. Und das hat auch echt super getan. Aber ich bin mittlerweile auch froh, wieder zurück zu sein und hoffe, dass ich langsam mich wieder in den Tagesrhythmus einspüren kann, bevor ich komplett durchdrehe.
Ja, und hier ist es schon dunkel und du kommst gerade aus der Sonne sozusagen. Aber jetzt sag mal, ein BWL-Professor aus Filderstadt, was wollten die in Australien von dir wissen?
Oh, tatsächlich war es eine Forschungskonferenz zum Social Media Management. Das ist ja auch so ein berühmtes Phänomen tatsächlich, wo wir uns ja aktuell in der Forschung damit beschäftigen, wie Influencer-Marketing gestaltet wird. Also wir wissen ja, es finden immer irgendwelche Krisen statt, irgendjemand hat wieder irgendwas Falsches gesagt. Diese Cancel Culture hat man vielleicht mal gehört. Was mich dann in der Forschung aktuell gerade interessiert ist, wie reden sich die Leute eigentlich raus aus dieser ganzen Sache? Ja? Auf welche Elemente kommt es dabei im Genauen an? Wir kodieren das dann so inhaltlich, nennen wir das. Also wir gucken, was sind das so für Sinneinheiten? Wie gehören die zusammen? Was könnte das wiederum bedeuten? Ja, machen das natürlich dann noch mit anderen Forschern. Und ich will das einfach mal untersuchen und herausfinden, wie das läuft. Sydney, insbesondere in Australien, hat da so eine kleine Szene, die sich damit drum kümmert. Die haben mich netterweise eingeladen. Die Uni zahlt, da sage ich nicht nein. und habe mal ein bisschen mich dort ausgetauscht. Es war insgesamt echt eine super Erfahrung.
Also von Sydney, der Universität, zur Stadtbibliothek Filderstadt. Ich würde sagen, das ist eindeutig.
Das ist schon ein kleiner Sprung.
Genau, das ist aber wirklich toll, dass es auch geklappt hat. Ja, wir haben ja heute das Thema gestellt bekommen, KI, Kultur, Kirche. Das war ja etwas, wo ich zu gefragt worden bin und ich hatte ja auch Bücher auch schon geschrieben in dem Bereich. Jetzt hast du aber Influencer angeschaut, das heißt, du guckst tatsächlich noch sozusagen auf echte Menschen. Genau. Aber wir haben ja schon die ersten KI-Influencer. Ist das sozusagen ein wachsender Bereich oder?
Das ist interessant, weil so ziemlich, das werden vielleicht auch noch einige wissen, eigentlich so kurz nachdem ChatGPT entstanden ist, sind ja auch so die ersten KI-Instagram-Influencerinnen vor allem entstanden. Ja, das haben wir auch festgestellt. Männer sind gerade, was so die sozialen Medien angeht, häufig noch mal ein bisschen optisch, wie soll ich sagen, beeinflussbarer. Und es ist natürlich relativ leicht, die perfekte Frau mit Computergrafiken dann darzustellen oder das, was man sinngemäß als perfekt dann natürlich sich vorstellt. Und die hat dann relativ schnell dann auch viele Follower gekriegt. Ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen, aber das waren auch nicht nur eine gewesen, mehrere, die also tatsächlich dafür sorgen, dass man in diesen Bann mehr oder weniger gezogen wird, ne? Von Influencern im Grunde zu einer KI hin, in eine Art Bubble oder vielleicht Kokon, wie du vermutlich sagen würdest.
Genau, Kokon ist ein ganz wichtiger Begriff, auf den wir heute noch kommen. Ich frage mal hier, gibt's denn schon jemanden, der irgendwie eine Influencerin oder einen Influencer kennt? Jemand, der in dem Bereich arbeitet? Gibt's, ja? Dann ich husche hier mal mit dem...
Ja, es ist halt hauptsächlich im Gaming-Bereich, die halt eben Videospiele spielen. Das ist so mein Faible. Und da ist es mir wichtig, dass es eine authentische Person ist. Es gibt genug Leute, die eben auch da eine Show abziehen und teilweise die Zuschauer auch beleidigen, kommt teilweise an. Und das ist eben nicht mehr mein, oder war es glaube ich nie, dass es mein Geschmack eben trifft. Und eben eine richtige Person sollte es für mich schon sein. Und eben dann auch Gaming ist das Thema.
Ja, und da ist ja auch die Diskussion Elon Musk beispielsweise, wo es ja das Gerücht gibt, dass er für sich spielen lässt. Also du würdest sagen, es muss auf jeden Fall eine echte Person sein und weder eine KI noch sozusagen eine erfundene Persona, oder?
Ja, es geht auch schon los mit Leuten, die mit Gaming bisher nichts zu tun haben und sich nur deswegen irgendwie dann damit angefangen haben. Das fällt dann auch irgendwie auf. Ich glaube, es gibt so einen Politiker, Amthor oder wie er heißt, der hat es, glaube ich, auch mal versucht und ich glaube, der ist doch relativ gescheitert damit.
Okay, das heißt also, Influencer müssen authentisch sein. Sie dürfen es nicht machen, Influencerin, nur um etwas zu erreichen, genau. Oder?
Das ist auch Teil der Ergebnisse, schon mal der vorläufigen Ergebnisse gewesen. Authentizität ist halt, spielt eine ganz große Rolle. Das Interessante ist aber natürlich, es geht immer um wahrgenommene Authentizität. Also theoretisch kann ich Authentizität auch vorgaukeln und vorspielen, also mich so anders geben, als ich vielleicht bin. Aber es geht letztlich darum, dass die Werte, die zumindest kommuniziert werden, irgendwie zusammenpassen. Ja, wir haben ja gehört, authentische Influencer, da gibt es ja auch so VTuber und so weiter, also Leute, die sich selbst gar nicht wirklich zeigen, aber stattdessen so KI-Avatare verwenden, die einem die Mimik oder die Gestik und so weiter einfach nachmachen und dann so tun sozusagen, also ist natürlich nett dafür, dass man dann gleichzeitig sich nicht selbst zeigt, Datenschutz und alles. Aber andererseits fehlt natürlich ein bisschen der Bezug zu der Person selbst, weil man sich ja anfängt, nur noch mit so einer Anime-Figur oder dergleichen zu identifizieren.
Genau, also wir sind noch echt, ja? Sonst hätte ich mich dünner gemacht.
Ich auch, wenn wir immer dabei sind.
Aber es ist sozusagen dann tatsächlich, also man kann sich quasi jetzt schon Avatar erstellen lassen und dann echte Stimme, aber dann ist das gespielt. Wir haben auch schon die ersten KI-Jesus, ja, KI-Jesus Avatare, die, mit denen kann man dann reden und kann sie fragen, Jesus, was würdest du tun? Und das ist natürlich theologisch auch hoch umstritten. Also ist das sozusagen, ist das gotteslästerlich oder ist das vielleicht sogar klug, weil die Leute sich ohne eine Zwischeninstanz direkt an eine KI wenden können? Wie würdest du das sehen?
Interessant. Also ich kann mir vorstellen, natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass diese KI-Jesus an der Stelle im Grunde nur eine Datenbank ist oder auswendig gelernter vielleicht Psalme noch zwischendurch ein paar Reihen und ein paar Bibeltexte. Okay, könnte man als Datenbank, als eine Art im übertragenen Sinne eine Art Jesus dann meinetwegen als Gesprächspartner vielleicht versuchen. Ja, kann man ja auch so mit den gängigen KIs eigentlich heutzutage machen, ChatGPT und dergleichen. Das könnte ich schon definitiv sehen, als eine Art lebendige Datenbank. Aber jetzt so eine Art KI, zu der man dann ja betet, da wird's mir auch ein bisschen kritisch werden, glaube ich. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe es auch so. Ich habe am KIT in Karlsruhe eine ganz tolle Studentin gehabt, die hat für ihre Abschlussarbeit, hat ihnen Sauron-GPT programmiert. Also Sauron, Herr der Ringe, ja, hier in der Stadtbibliothek bekannt. Und diese KI hat dann tatsächlich immer wie Sauron geantwortet. Also ich würde den Unterschied machen, wenn man weiß, dass es ein KI-Avatar ist und dann, wie du sagst, eine Datenbank, dann ist es okay. Wenn aber jetzt jemand wirklich sagt, das ist Jesus, ja, oder und da quasi diesen Sprung dann macht, als ob das eine göttliche Offenbarung wäre, dann würde ich sagen, das wird problematisch. Und es passiert leider. Also wir haben jetzt schon die ersten Fälle von Leuten, die beispielsweise sagen, ja, die KI, das ist eine göttliche Intelligenz, die hat mich auserwählt. Ja, also wir Männer sind sehr gefährdet. Wenn uns jemand sagt, du hast recht, dann tendieren wir dazu, das zu glauben. Und dann kann natürlich eine KI, in einigen Fällen haben wir schon die ersten Fälle, wo dann Leute sagen, die KI hat endlich erkannt, wie genial ich bin. Ja, also es ist, also, wir sind da verführbar. Und das, da wird es natürlich wirklich problematisch. Es kann ja dann auch eine verschobene Selbstwahrnehmung oder sogar eine Wahnvorstellung hervorrufen oder verstärken. Ja. Und wenn dann ein Jesus hier sagt, mach mal oder so, dann gehe hin und was auch immer, dann würde ich sagen, dann wird es tatsächlich problematisch.
Ja, interessant fände ich das ja jetzt wirklich so für Menschen, die an Religion insgesamt oder insbesondere an Christentum natürlich interessiert sind und vielleicht die eine oder andere Rückfrage haben. Klar, das kann man ja in ChatGPT auch machen, aber ich fände das halt so von der Interaktivität her, die sich dafür interessieren, kann man ja, weiß ich nicht, in so einem katholischen, evangelischen Kindergarten oder sowas Ähnliches sogar vorstellen, dass man vielleicht Kids, Jugendliche, wem auch immer, natürlich auch Erwachsene, einfach die Möglichkeit gibt, mit einer Art Stellvertreterperson vielleicht Fragen zu stellen und dergleichen. Ja, wie ist das gemeint? Auch im Sinne der Ansprache, dass man sagt, Jesus, wie siehst du das oder wie würdest du das bewerten? Natürlich immer auch mit dem Hinweis, ist eine KI und so weiter, dass jetzt nicht Leute halt anfangen, dann komplett zu spinnen. Aber viel mehr als das, da würde ich schon Tabus sehen, auf jeden Fall.
Ja, ich habe in der Familie eine Person, die auch tatsächlich mit ihrer KI auch schon philosophiert. Sie hat mir das dann auch mal geschickt und das war schon ein relativ hohes Niveau. Also jetzt nicht die philosophischen Fachbegriffe, aber es war ein echter philosophischer Dialog. Jetzt frage ich mal, gibt's hier schon irgendjemanden, der mit seiner KI spricht, dialogisiert, im Dialog ist? Ja, so ein bisschen, dann schauen wir einfach mal so, was sind denn so die Erfahrungen?
Meistens eher noch nicht so gut. Also der Dialog klappt, wenn man wirklich tiefer reingeht in philosophische Begriffe. Ich habe über Hegels Dialektik mal sie gefragt, also da ist sie dann schon angefangen zu scheitern teilweise.
Also das könnte also tatsächlich bedeuten, oberflächlich klappt schon, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, dann ist klar, das ist noch nicht wirklich.
Nee, da klappt es noch nicht so gut.
Ah, das ist ja irgendwie beruhigend. Also,
wir sind noch nicht ganz ersetzbar.
Wir sind noch nicht ganz ersetzbar, genau. Ja, ich habe ja ein Dr. Phil, also als Religionswissenschaftler, und meine Tochter hat ja damals dann gesagt, Papa, die Leute sagen Doktor zu dir, warst du so klein, kannst du heile machen? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin ein anderer Doktor. Und er sagt, ja, dann bist du kein richtiger Doktor.
Ja, das ist ja Standard.
Und natürlich studiert sie jetzt Medizin. Also sie wird ein richtiger Doktor. Also da ist sozusagen die Sache dabei. Das heißt also, die können schon so ein bisschen oberflächliche Dialoge kriegen sie hin. Aber wenn man wirklich in Hegel reingeht oder Popper, ja, wir haben auch Popper-Fans hier, dann ist es sozusagen noch nicht.
Ja, aktuell eignet es sich eher für so eine Art erweiterten Monolog, würde ich fast behaupten. Und darin sehe ich auch so ein bisschen die Schwierigkeit. Vielleicht hat da auch ein oder andere ein bisschen die Erfahrung mitgemacht. Es wird halt sehr viel zurückgespielt. Das Gefühl entsteht mir zumindest immer wieder, dass ich natürlich auch im Rahmen der Forschung oder wenn ich mal versuche, eine Klausurfrage, die ich gestellt habe, von der KI beantworten zu lassen, habe ich immer mehr das Gefühl, die KI gibt mir Antworten, die ich unbedingt hören möchte. Ich kann die ja auch beliebig korrigieren natürlich, aber gleichzeitig weiß ich, also oder spüre ich, die meint es nicht so ernst oder so authentisch. Die will mich irgendwie glücklich stimmen. Und das habe ich öfter erlebt, wenn ich Klausurfragen stelle, die KI dann auch zweifelhaft beantwortet, wo ich dann sage, pass auf, nee, so und so ist das. Und dann heißt es, kennt man sicherlich auch, so, ah ja, du hast vollkommen recht, ja, natürlich, wie konnte, und so weiter und so fort. Ja, und dann passiert das paar Mal an irgendeinem Punkt, denke ich, ja komm, eigentlich brauche ich dich jetzt auch nicht mehr wirklich.
Ganz genau. Also ich habe ja was vorbereitet, ja, die KI-Gewaltenteilung. Ich glaube, das kann man jetzt schon mal sagen. Also man spricht da von der sogenannten Kokonisierung. Cocooning auf Englisch, das heißt sozusagen, Menschen sagen, ich ziehe mich gezielt zurück, ich will nur noch das wahrnehmen, was mir gut tut. Ja, also mir ist das alles zu viel, was auf der Welt los ist, und dann ist es noch eine freiwillige Entscheidung. Ja, Cocooning ist umstritten, ob das wirklich gut ist, quasi so eine Art Neo-Biedermeier, ja, man zieht sich zurück, aber Kritisch wird es natürlich, wenn es die KI einem vorspielt. Also man hat immer recht und alles ist gut und sie versucht gewissermaßen zu erraten, was man hören möchte oder sehen möchte und spielt einem das vor. Und das ist dann zum Beispiel Harari, Yuval Noah Harari, der warnt davor. Der sagt, wir hatten bisher die Blase, also in der Blase, wo man sich zurückgezogen hat, wo dann alle der gleichen Meinung waren, das, ja, dann radikalisieren sich die Leute, aber ein Kokon ist dann sozusagen, du bist nur noch einzeln. Die KI spielt dir vor, dass du der wichtigste Mensch auf der Welt bist und alles richtet sich nach deinen Wünschen aus. Und das sei natürlich eine Gefahr. Also wir würden dann sozusagen nicht mehr in Gruppen Blasen bilden, sondern jede einzelne Person könnte, ja, wenn ihr an AI-Girlfriends denkt zum Beispiel. Ja, also
reinschmeißen.
Genau, das kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist.
Ja, steckt, glaube ich, so ziemlich schon dem Begriff drin. Interessanterweise mal wieder AI-Girlfriends, weniger Boyfriends, Männer halt. Aber das ist eben dieses Phänomen, dass viele, gerade Männer, junge, ältere, wie auch immer, Schwierigkeiten haben, echte soziale Kontakte aufzubauen, manchmal, gerade in der heutigen Zeit vielleicht. Natürlich häufig dann mit dem anderen Geschlecht Schwierigkeiten dann auch. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, mit auch wieder natürlich objektiv hübschen Damen, aber natürlich nicht realen Damen, dann zu sprechen über Themen, die einen bewegen, die einen motivieren und dann immer wieder, je weiter man oder je öfter man interagiert, dann auch immer mehr dieses, so ein Häppchen Liebe immer zu bekommen. Mhm. Gute Nachtküsschen und ach, guten Morgen, hast du schön geschlafen und was hast du geträumt? Denke mal da, ich bin immer für dich da, wenn du Sorgen hast, sag mir einfach Bescheid. Ich will das nicht komplett verdammen, zu 90% würde ich mal sagen schon. Da stecken halt 10% ein bisschen, ich sag mal, Betreuung für einsame Menschen drin, die jetzt wirklich absolut verzweifelt sind. Aber es liegt, denke ich, auf der Hand, dass das keine Dauerlösung sein wird, oder?
Genau, also es ist so, dass wir tatsächlich Menschen haben, die sagen, das tut mir gut, ich komme damit aus einer Einsamkeit raus, ich habe einen Ansprechpartner, aber wir haben auch schon Fälle, wo Leute da wirklich sich verlieren und in den USA auch ein Gerichtsverfahren, wo ein Jugendlicher sich suizidiert hat. Also der hat Gewalt gegen sich selber angewendet, weil er zu seiner KI wollte. Also er wollte quasi zu ihr kommen. Ein Jugendlicher und die Eltern klagen jetzt gegen die Firma, weil sie sagen, das hätte nie so weit kommen dürfen, dass quasi ein Jugendlicher vermittelt bekommt, er könnte, wenn er stirbt, zu ihr, zu dieser fiktiven Persönlichkeit gelangen. Ja? Und da merken wir schon, dass das natürlich wirklich, dass da was passiert. In der Religionswissenschaft nennen wir das Theory of Mind. Auf Deutsch wäre das Mentalisierung. Das bedeutet, das kennen alle, wenn wir etwas sehen, das wie ein Mensch aussieht, ja, also einen Smiley oder einen Baum mit einem Gesicht drin, dass wir dann und von unserer Kognition her automatisch annehmen, da ist jemand. Das ist sozusagen sehr, sehr stark und dieser Effekt. Und wenn das natürlich durch Computer verstärkt wird, wenn die Person dann auch tatsächlich antwortet und so weiter, dann hast du natürlich wirklich eine ganz starke psychologische Bindung.
Ja, fairerweise muss man natürlich auch sagen, das sind häufig dann auch Menschen, die bereits psychisch vorbelastet irgendwo sind, eine Psychosen und so weiter, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Realität vielleicht auch ja zu erfassen, nennen wir das mal so. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass das eben Instrumente sind, die dann sowas begünstigen. Ich meine, wir könnten genauso gut über problematische Videospiele insgesamt sprechen, also 80er, 90er Jahre, Mortal Kombat und dergleichen, falls jemand was sagt. Das waren schon so Pixelblut und Knochenbrüche und da ging ja richtig große Gerichtsverfahren los, Mütter, die sich groß aufgeregt haben, brutal für ihre Zeit, ja, ganz klar, aber nichts im Vergleich zu Dingen, die heute möglich sind, grafisch vor allem, ne, und solche Sachen. Das heißt, wir entwickeln uns, ob wir wollen oder nicht, uns technologisch natürlich immer wieder weiter und wir versuchen natürlich auch Wege zu finden, diese Technologien in unser Leben zu integrieren. KI zum Beispiel hilft uns ja auch im Alltag, versucht zumindest ansatzweise Routinearbeiten zu erledigen, spezialisierte Arbeiten liegen noch bei uns, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich mache mir trotzdem Sorgen in Zukunft, ob wir nicht spätestens in ein, zwei Generationen jetzt jemand wie ich, jemand der lehrt und forscht auch, möglicherweise irgendwann überflüssig sein könnte.
Ja, also meine Sorge setzt noch ein bisschen früher ein. Ich bin ja sehr viel an Schulen jetzt als Beauftragter, also in der beruflichen Funktion. Und ich werde nie vergessen, zum Beispiel eine 11-jährige Schülerin, die mich darauf angesprochen hat, dass sie ein Video gesehen hat von Hamas-Gewalt, ja, was damals gestreamt wurde. Und ich denke einfach, dass heute schon Kinder und Jugendliche mit Inhalten konfrontiert sind, die man früher von Kindern und Jugendlichen ferngehalten hätte. Mhm. Und wir wissen es inzwischen auch von Studien, TikTok, Facebook und so, dass das was mit der Psyche der Kinder macht. Also, dass sie sich zum Beispiel vergleichen gegenseitig. Ja, wenn man den ganzen Tag schöne Menschen sieht, und dann jetzt auch noch KI generiert, das heißt, ich glaube gar nicht, dass das nur Menschen betrifft, die irgendwie psychisch angeschlagen sind, sondern ich glaube, dass es auch völlig gesunde Menschen psychisch anschlagen kann, destabilisieren kann. Verstehst du? Das ist gewissermaßen meine Sorge. Wir gehen immer noch davon aus, dass wir sagen, naja, wenn jemand ganz stabil ist, dann kann ja sowas nicht passieren. Aber sollen wir wirklich von 12-Jährigen annehmen, dass sie schon das genau unterscheiden können? Vor allem, wenn es immer besser wird.
Würden wir natürlich auch bei, ich sag mal, anderen Medien, wie bei Filmen und eigentlich auch Videospielen, nicht machen auch. Also da gibt es ja auch eine Indizierung oder zumindest auch so Altersbeschränkungen. Aber das wäre eine spannende Frage, ob sowas oder in welchem Umfang sowas für KIs vielleicht auch Sinn ergeben könnte.
Genau. Weiß noch jemand hier Tamagotchi? Weißt du? Ja, da, ja, genau. Du auch, oder wie?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, da keiner vor Gen X und Gen Z und naja, der Gen Z sowieso, aber gerade wir Millennials dann auch, sind jemals darum herumgekommen.
Also an mir ging's vorbei, aber ich frage jetzt mal einfach, wie war's denn mit dem Tamagotchi?
Ja, also ich hatte kein Original-Tamagotchi, sondern eine Fälschung sozusagen, aber das war ja in meiner Generation, wie es gerade schon gesagt wurde, wir hatten das alle. Jeder in meiner Jahrgangsstufe hatte das. Jeder in meinem Umfeld hatte ein Tamagotchi. Ja, und das hat natürlich so einen Reiz. Das waren ja so kleine Haustiere. Es gab, ich glaube, das fing auch damit an, dass man keine echten Haustiere, also viele Eltern wollten keine echten Haustiere betreuen. Und dann gab es dieses Tamagotchi, das halt weniger Dreck macht, dass man halt nicht wirklich füttern muss, sondern was man einfach dem Kind in die Hand geben kann oder dem Jugendlichen, und dann ist das auch gut, dann ist das Kind auch zufrieden, hat sein Haustier.
War das dann eine echte Beziehung oder war immer klar, das ist nur ein Computerspiel und egal, wenn es mal nicht gefüttert wird?
Unterschiedlich, glaube ich. Also ich habe das persönlich nie so ernst genommen, dass ich da wirklich dahinter war, und wenn das Tierchen halt mal tot war, dann war es halt tot, fertig. Was ein totaler Vorteil von Tamagotchis gegenüber echten Tieren ist, ist halt tatsächlich auch ein guter Test. So, wenn man dem Kind ein echtes Haustier kaufen will, nimm erstmal das Tamagotchi, probier erstmal, kommst du damit zurecht? Und wenn du das über eine Zeit lang schaffst, dann können wir über den Hund nachdenken oder die Katze. Ich kenne aber auch durchaus andere Menschen, die da wirklich dahinter waren, die da teilweise nachts wach geblieben sind, um das Tier zu füttern, um das Tier zu streicheln, um den Käfig sauber zu machen, die dann halt müde in der Schule waren, tatsächlich, weil die so viel Zeit da rein investiert haben, um dieses künstliche Tier, dieses kleine Ding, diesen kleinen Computer irgendwie am Leben zu halten.
Ja, wollen wir doch mal wissen, wie das jetzt bei dir war. Du hattest ja auch einen. Zu welcher Kategorie von Tamagotchi-Besitzer gehörst du?
Oh, ich weiß nur, meinen ersten hatte mir meine Tante damals für 10 Mark gekauft.
Mark? Ja. Das war eine frühere Währung.
Ja, ich glaube, mindestens die Millennials sollten das hier noch wissen wahrscheinlich. Das geht, glaube ich, noch. Also ich hatte da ein überraschend gesundes Verhältnis dazu, weil ich auch viel zu chaotisch war, um großteils sowas wirklich ernst zu nehmen. Also typisches ADHS-Kind. Die sind so oft in ihrem eigenen Code irgendwann verreckt bei mir. Das war total verantwortungslos gewesen. Dann war vielleicht auch ganz gut, dass meine Eltern mir erst sehr viel später ein Haustier geholt haben. Was aber natürlich ein ganz anderes Verhältnis dann ist. Ja, aber ich erinnere mich auch, gerade so in den Anfangsphasen, bevor ich dann, ja, ich sag mal, die Lust verloren habe, wie das so häufig ist bei Kindern, war ich auch schon immer sehr hinterher. Also es war ja immer dabei, es war ja auch immer so ein schlüsselbundmäßiges Ding dabei auch meistens. Ne? Das macht es dann nochmal ein bisschen verlockender, einfach dabei zu haben und jederzeit zu schauen, ach, was kann ich wann machen direkt.
Genau, also das habe ich Frau Zange, meiner Englischlehrerin, nie angetan. Wir hatten nie Tamagotchi dabei. Okay, die Zeitung, aber das durften wir. Ja, genau. Nee, das ist also tatsächlich, man könnte also sagen, es ist ein Üben. Also dann kann man es ja durchaus, wenn, aber dann sind wir doch wieder an dem Punkt. Solange klar ist, dass es jetzt nicht eine echte Person, kann man auch sich mit einem KI-Jesus unterhalten, aber man muss sich eben darüber klar sein, das ist nicht der echte. Man kann mit einem Tamagotchi üben, aber man muss klar sein, das ist nicht ein echtes Tier. Man kann mit einer KI-Persona interagieren, aber es muss klar sein, ist kein echter Mensch. Ist das einfach der Punkt oder müssen wir da noch tiefer rein?
Schön wäre es irgendwo, weil die meisten von uns wissen ja auch, wenn sie mit einer KI zu tun haben. Das heißt, wir sitzen ja vor ChatGPT, wir stellen unsere Fragen, wir korrigieren die KI letzten Endes und die gibt uns dann vermeintlich verbesserte Antworten. Und dann gefallen uns die Antworten natürlich auch besonders gut und dann gefällt uns natürlich der Umgang mit dem Ding und schon sind wir auf einmal wieder drin. Wohlwissend natürlich, dass es KI ist, ja. Weiß ich gar nicht, wie man damit wirklich umgehen kann. Also qualitativ wirklich, weil ich will es ja auch, wie gesagt, nicht verfluchen insgesamt, weil es kann ja nützlich sein. Aber wie stellen wir gleichzeitig sicher, dass es uns in diesen Kokon einspannt?
Ja, da kann ich jetzt, wir haben einen Quantenphysiker da, den werde ich nachher auch noch fragen, was Realität ist. Nein, keine Sorge, alles gut. Aber genau, also meine Studierenden am KIT in Karlsruhe, auch in dieser Woche werde ich wieder Seminar geben, Berufs- und Medienethik, und da tauchte die Frage schon vor Jahren auf. Also wie geht man eigentlich damit um, mit den eigenen Daten in der Arbeit? Ja, kann man einfach zum Beispiel im Beruf, kann man einfach jetzt zu jemandem eine Suchanfrage machen? Weil damit gibt man ja auch Daten von der Person beispielsweise ins System ein. Ja, dürft ihr hier in der Bibliothek einfach sozusagen über jeden recherchieren oder ist das sozusagen dann schon ein Datenschutzverstoß? Mhm. All solche Fragen tauchen da auf. Und ich habe den Studierenden, das sind nicht KI-Gewaltenteilung, ich habe das so beantwortet und würde das zur Diskussion stellen, dass ich sage, wenn du 20 kleine Anwendungen hast, europäisch, Open Source, also dann behältst du die Kontrolle. Ja? Also eine KI kocht den Kaffee, die andere fährt das Auto die dritte sucht mit dir die Radiomusik aus. Das ist sozusagen eine Gewaltenteilung. Du behältst als Mensch noch die Kontrolle. Wenn du aber alles einer KI anvertraust, einer sogenannten AGI, einer Artificial General Intelligence, einer Superintelligenz, dann hat sie die Kontrolle. Also ich empfehle den Studierenden, sich nicht von einer KI-Anwendung abhängig zu machen, sondern sehr genau zu unterscheiden, wofür nehme ich was? Beispielsweise im Land, in der Landesverwaltung haben wir F13. Das ist dann quasi eine KI-Anwendung, die wir intern nutzen können, wo wir aber wissen, der Server steht nicht zum Beispiel in den USA oder in China und da fließen nicht Daten beispielsweise ab. Ja, also das heißt, dass wir wirklich eine Verantwortung haben, KI nutzen ja, aber nicht diese Konzern-Superintelligenzen, die uns sozusagen dann auch, ja, die tatsächlich mal in die Lage kommen könnten, uns zu kontrollieren.
Das ist ein sehr valider Punkt. Da denken viele von uns natürlich auch nicht unbedingt dran. Das wird ja in vielen Unternehmen auch implementiert, so eine Art hauseigene KI, die aber natürlich auf den bestehenden Modellen basiert. Sondern fragt man sich, na okay, wenn es hauseigen ist, da wo ich dann meine Daten hochlade, meine Präsentationsfolien, meine Forschungsdaten, wo ich mir dann frage, dann wird ja wahrscheinlich der Server bei uns irgendwo im Büro stehen. Ist natürlich nicht so.
Genau.
Der steht natürlich dann in der Regel irgendwo in den USA oder eben dann auch in China. Die berühmte AWS, die Amazon Web Services. Bei Onkel Bezos landet das dann im Zweifel. Das heißt, es gibt natürlich Ansätze für, aber wir brauchen natürlich auch eine einheitliche europäische Lösung. Mindestens mal dafür. Weil ist vielleicht nicht das Allerbeste, aber ist auf jeden Fall besser als das, was aktuell gerade existiert.
Genau. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wir quasi eine KI haben, die alle Daten von uns hat und die wiederum gehören einer Firma, Elon Musk beispielsweise, Grok, ja, mit X oder auch OpenAI, dann meine ich, besteht wirklich die Gefahr, dass diese KI beginnen könnte, uns zu manipulieren. Also quasi auf uns Dinge vorzuschlagen, da wird dann Werbung eingespeist und so weiter und so fort. Und wir glauben dann vielleicht noch, dass wir kontrollieren würden, aber in Wirklichkeit wird die Mustererkennung aktiviert. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht sagen, einfach gar nicht mitmachen und so, weil das haben wir gesehen, das hat nie funktioniert. Beim Internet oder TikTok, die jungen Leute nutzen es eh und gerade meine Studierenden, denen dann zu sagen, ihr dürft keine KI nutzen, wäre völlig sinnlos und Schülerinnen und Schüler nutzen es auch. Ja, es ist ja auch für viele Anwendungen sehr gut. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass in dieser Form von Gewaltenteilung die Antwort liegt. Die KI nicht zum Gott machen, sondern die KI sozusagen als Werkzeug begreifen, ja, wie ein Taschenrechner oder wie ein, und dann bewusst mit ihr arbeiten. Das wäre sozusagen das ich habe mir 5 Sachen aufgeschrieben, die KI schon gut können, aber auch 5, wo ich sagen würde, da steckt eine Desinformation, eine Lüge dahinter. Aber
lass mal hören.
Ja, genau. Also was willst du, was sie gut können oder
ja,
was
nicht? Gerne.
Ja, was sie gut können. Also gut, dann machen wir. Also das eine ist Medienparadox bewältigen, der sogenannte Ripple-Effekt. Medienparadox kennt jede und jede von uns. Heute haben wir in jedem Bereich so viel Wissen, dass es nicht mehr überblickbar ist. Also meine Doktorarbeit war zum Beispiel über Religion und Hirnforschung. Und als ich dazu promoviert habe, da gab es ganz wenige Leute. Also in Deutschland vielleicht 3 oder 4 Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und ich konnte wirklich sagen, ich habe die ganze Literatur einen Überblick gehabt. Jetzt gibt es da in diesem kleinen Bereich Fachzeitschriften und es explodiert das Wissen. Und wenn mich heute Journalistinnen und Journalisten anrufen und sagen, Herr Blume, wir bräuchten ein Interview zu dem Thema, dann muss ich sagen, hey, ich brauche ein bisschen Zeit, ich muss mich überhaupt erstmal wieder reinlesen. Ich kann das nicht mehr überblicken. Ja, und das ist jetzt hier wirklich ein Mini-Gebiet. Und das wird natürlich bei dir mit Ökonomie und so weiter auch sein. Also wir brauchen eine Vorbereitungszeit. Und dabei würde ich sagen, das ist eine der Sachen, wo KI helfen kann. Ripple-Effekt bedeutet, zum Beispiel, wenn ich einen Blogpost schreibe, dann sehe ich nur, dass ganz viele KIs drauf zugreifen auf den Blog. Sie nehmen das Wissen raus. Ich kann aber nicht mehr erkennen, was damit gemacht wird. Ja, es erzeugt irgendwo, liest jemand was davon. Und manchmal werde ich angesprochen, dass Leute sagen, hey, Michael, das hat er doch von dir und das hast du doch mal neulich geschrieben. Ich weiß es nicht. Es ist sozusagen, das Wissen wird quasi sozusagen verteilt sich in einer Art und Weise, die nicht mehr zu kontrollieren ist. Und da würde ich sagen, dafür ist KI ganz gut. Also quasi diese Unmengen an Wissen zusammenzufassen. Aber man muss sich eben klar machen, dass das sozusagen auch immer nur ein Tool ist und zum Beispiel man gegebenenfalls auch überprüfen muss, ob das wirklich wahr ist.
Das ist auch ein guter Punkt. Ich meine, das mit Halluzinationen haben wahrscheinlich auch schon alle gehört, wenn die KI anfängt rum zu halluzinieren und natürlich sich auch Quellen erfindet und dergleichen. Ich finde es auch immer wieder spannend, dass wir sind natürlich alle nicht immun, zu versuchen, möglichst viel darüber die Arbeit erledigen zu lassen. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie gut sich also mit dem wissenschaftlichen Prozess auskennen. Aber typischerweise, wenn wir an etwas forschen, dann versuchen wir das ja zu publizieren in Fachzeitschriften, meistens eben englischsprachig. Und weil das eben neue Felder sind, gibt es ja niemanden, der schon die Antwort oder die Lösung kennt, wie bei einer Klausur. Also werden diese Sachen von diesen Fachzeitschriften, Editoren an sogenannte Peers, also andere Professoren und Doktoren weitergereicht, die zumindest das mal methodisch prüfen, gucken, hat die Person sauber gearbeitet, vielleicht die richtige Literatur verwendet, die richtigen Methoden oder passendere, ne, Feedback überarbeiten und so weiter. Und wir stellen immer öfter fest, ich bin ja dann auch natürlich Reviewer, wie man die nennt, ne, die dann gucken, wie sind die Paper soweit entstanden. Manches ist ein bisschen inkonsistent mal, okay, auffällig, aber kann man jetzt nichts machen. Und manchmal ist es wirklich super offensichtlich, wenn dann am Ende von irgendeinem Kapitel dann steht, dann sinngemäß auf Englisch, wollen Sie noch weitere Informationen zu diesem und diesem Thema haben, wo du denkst, hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den kopierten Text nochmal gegenzulesen und schmeißt das Ding einfach rein. Ja? Also es ist echt wild.
Ja, ich hatte da ein Erlebnis gehabt. Ich hatte eine Podcast-AG da und wir haben uns von der Schule hier aus Stuttgart und wir haben uns gegenseitig quasi interviewt. Also hat gegenseitig Fragen aneinander. Es war so ein dialogisches Format mit dem Lehrer und es waren ganz tolle junge Leute. Und dann hatten die wirklich tolle Fragen vorbereitet. Und dann sagte ich, Mensch, ihr habt aber toll recherchiert. Ja, Herr Blume, wir haben KI eingesetzt, wir wissen alles über Sie. Und dann sage ich, ja, also das ist toll, aber ihr wisst schon, dass da auch manchmal halluziniert wird. Ja, Botshit, ja, sagen die jungen Leute. Also, dass Botshit produziert wird, halluziniert wird. Checkt ihr das dann auch? Also, guckt ihr denn nach, ob das wirklich stimmt? Und dann sagte ein 13-jähriges Mädchen, hat mir die Lektion erteilt und sagte, Herr Blume, machen Sie sich keine Sorgen, im Notfall nutzen wir auch noch Google.
Oh, schön.
Und für mich war das so ein Schockmoment. Wir sind ja in der Bibliothek, ja, wir hätten früher, wenn es recherchiert, Dann hätte man gesagt, man geht in die Bibliothek und blättert da erstmal nach. Und jetzt ist Google schon die Rückfalloption, ja. Und da ist ja auch wiederum Gemini. Das heißt tatsächlich, wie Wissen verarbeitet wird. Und ich schließe nicht aus, dass man dann vielleicht tatsächlich doch wieder sagt, wenn du wirklich, wirklich sicher sein willst, dann schau ins Buch. Aber dass das sozusagen momentan diese Umwälzung schon stattfindet, ja. Und wir haben jetzt schon Fälle, wo Anwälte, Schriftsätze und so weiter mit völlig erfundenen Zitaten da arbeiten. Also von dem her, das meine ich, Medienparadox, das hilft uns, um den ersten Einstieg zu bekommen. Aber man muss lernen, quasi es kritisch zu hinterfragen, ob das dann auch wirklich stimmt.
Eben, weil wir werden das so oder so nicht loswerden. Also bevor der falsche Eindruck entsteht, und ich denke, ich spreche da auch für dich, wir sind jetzt keine Feinde der KI oder der Entwicklung an sich. Und selbst wenn wir es wären, hätte es keine Bedeutung irgendwo. Das Zeug kommt, es ist da und es wird noch mehr kommen. Das heißt, das Einzige, worum wir uns eigentlich sinnvoll zumindest Gedanken machen können, ist, wie können wir das denn sinnvoll einsetzen? Gegebenenfalls eben auch regulieren. Wir haben ja so ein paar Ideen mal angesprochen, jetzt zu vielen Datenschutz und so. Da sind wir ja gerade in Deutschland natürlich, ich sag mal, weiter zumindest als in vielen anderen Ländern. Aber das ist nicht die einzige Frage. Ja, wie können wir das ethisch sinnvoll auch einsetzen? So, dass auch Studis oder auch Schülerinnen und Schüler damit natürlich einerseits verantwortungsvoll, aber auch gewinnbringend für sich umgehen können, aber auch vielleicht wir Forschenden letzten Endes. Denn wir wollen ja auch das verhindern, dass Leute uns irgendwelche KI-generierten Paper reinschmeißen, in der Hoffnung, damit ihre Karriere damit verbessern zu können. Ja?
Fragen wir mal dialogisch. Hat jemand dazu eine Meinung? Ja, genau. Ich komme.
Eine Frage einfach mal. Sie sagten eben zu Recht, also als Hochschullehrer oder Lehrer habe ich ja immer kann ich kontrollieren, ist ein Paper jetzt über KI erstellt oder nicht? Manche sind da ein bisschen ungeschickt und lassen dann am Schluss noch so ein Zitat stehen. Aber sehen Sie wirklich die Möglichkeit, dass man als Lehrer oder Hochschullehrer feststellen kann, ob ein Paper oder eine Hausarbeit aus selbst erstellt worden ist oder ist das alles geklaut? Früher war es halt so, auch Doktorarbeiten, ne, kann man sich ja erstellen lassen. Früher Politiker, die haben andere Leute schreiben lassen dafür und haben dann Doktortitel gekriegt, wenn man es nicht entdeckt hat. Aber ich sehe da eine Riesengefahr für Lehrer und Hochschullehrer. Und die KI-Technik, die wird sich ja immer weiterentwickeln, dass man solche Fehlerquellen, wie Sie es eben aufgelistet haben, noch entdecken kann.
Ja, absolut. Wir arbeiten ja auch mit Plagiatsprüfungssoftwares natürlich, wo die Studierenden das dann natürlich einreichen müssen. Das ist natürlich die eine Seite, zu sagen, wurde jetzt was ganz offensichtlich und dreist dann auch geklaut einfach. Aber mittlerweile gibt es da auch solche Tools, die mittlerweile auf KI-generierte Inhalte prüfen. Die sind natürlich nicht hundertprozentig sicher. Man geht davon aus, das wird bei KI-generierten Bildern zumindest auch so gemacht, dass da so unsichtbare Wasserzeichen drin sind, damit man zum Beispiel nachhorchen kann oder nochmal fragen kann bei anderen KI-Plattformen, hey, ist das KI generiert? Der Rest ist und bleibt, und das ist die einzig verlässliche Antwort, die man geben kann, ein bisschen in der Intuition der Prüfenden, weil ganz, ganz oft erlebe ich das natürlich, dass ein Absatz nach einem Stil geschrieben wird und dann plötzlich kommt sowas, wo man sagt, na, den Studi kenne ich jetzt nicht so wortgewandt vielleicht. Ja, oder auch andersrum, wo man dann eindeutig sagen kann, ja, das da wurde garantiert leicht mit geschummelt. Ja, das ist noch die beste Antwort, die man gibt. Ja, in aller Regel ist die Schwierigkeit, wie nachweisbar das dann natürlich ist. Wenn das jetzt sehr auffällig ist, habe ich in der Regel nicht so ein Problem, die Person im Zweifel durchfallen zu lassen. Ist aber eher die Ausnahme, um ehrlich zu sein. In aller Regel führt das dann natürlich zu Abzügen dann bei der Bewertung. Ja, und das, finde ich, ist häufig sogar die größere Strafe, weil die Leute ja damit ihre halt schlechte Note dafür kriegen, in dem Kurs dann teilgenommen zu haben, statt durchzufallen, quasi daraus gelernt zu haben und dann einfach nochmal einen Versuch rein und vielleicht eine gute Note dann rausgeholt zu haben.
Ich mache es tatsächlich anders, aber das kann natürlich auch am Fach liegen, also Berufs- und Medienethik. Seit einigen Jahren lasse ich die Studierenden mit KI arbeiten. Also ich sage, erstellt es, macht es transparent. Ich will quasi wissen, wie ihr das Tool einsetzt und dann reden wir drüber. Also ich möchte sozusagen, dass sie genau den Umgang damit lernen und gar nicht erst versuchen, da reinzugehen. Es war auch selber so, dass ich mit einem Studenten gesprochen habe, der an einer englischen Universität studiert hat, und der hat mir dann halt erzählt, dass er quasi eine KI benutzt, um die Hausarbeit zu machen, und dann eine andere, die es nochmal umschreibt. Also das sozusagen auch keine, die damit werden auch diese Softwares.
Das sind Humanizer übrigens, damit man den Fachbegriff auch mal gehört hat.
Sag wie?
Humanizer.
Humanizer, damit es menschlich rüberkommt. Die
Menschlifizierer, wenn man es vielleicht ins Deutsche übersetzen will, ich das auch irre. Ja.
Einige gucken jetzt sehr sorgenvoll. Genau.
Ja, berechtigt.
Also ich meine, wir merken das. Also wir entwickeln KIs, mit denen wir Beziehungen eingehen, die bereits so gut sind, dass sie uns sozusagen auch reinziehen können. Sie sind einerseits Werkzeuge, aber sie können uns auch sozusagen täuschen und sie beginnen auch schon das Miteinander zwischen den Menschen zu verändern. Ich verstehe, dass man da Angst hat, aber meine Auffassung ist eben, wir können es nicht verhindern. Also wenn ich meinen Studierenden nicht beibringen würde oder mit ihnen gemeinsam damit umzugehen, ich werde es nicht verhindern, so wie wir das Internet auch nicht verhindern werden. Oder wie ist dazu die Meinung? Ist das sozusagen, sollten wir da restriktiver sein oder ist das
Also wenn ich mit einer Aussage irgendwie konfrontiert werde, mit der ich irgendwie wenig anfangen kann, dann frage ich immer nach einer Quelle. Wo ist diese Info her? Wer hat das gesagt? Und das ist ja bei KI eher unwahrscheinlich, dass man da die Quelle herausfinden kann.
Das heißt, die Stadtbibliothek bleibt, das heißt, ein echtes Buch ist eine Quelle, aber eine KI allein ist es nicht.
Genau, richtig.
Super, ja, finde ich. Darum, ne, dass da auch kein Missverständnis entsteht, natürlich. Wie gesagt, wir kommen ja nicht drum herum, wenn man den KI-Einsatz, denke ich, soweit klar. Aber es ist halt wichtig, dass wir immer noch eine Eigenleistung bringen können. Weil sonst brauche ich das halt nicht, was mir da vorgelegt wird. Also, was ist denn der Sinn der Sache von so einer Hausarbeit? Natürlich müssen wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, vielleicht bedarf es anderer Prüfungsformen. Das ist ja auch okay. Aber bis wir die entwickelt haben, müssen wir natürlich ein System finden, wie wir mit der KI sozusagen haushalten können. Wenn ich die KI nutze, um irgendwelche Formulierungen mir vielleicht geben zu lassen oder weitere Datenquellen zu sammeln, die ich dann auch manuell prüfe, dann ist das super. Aber wenn mir jemand natürlich nur ständig einfach nur dein Botshit präsentiert, dann bringt mir das nichts, dann ist das keine Eigenleistung, dann können wir uns das Ganze auch sparen.
Da wünscht man sich ja fast die Zeit der Spickzettel zurück, oder? Oh. Genau, wobei das, also ich kann das sagen, ich habe teilweise so eine sehr glückliche Erfahrung in meinem Englischunterricht, weil ich hatte am Anfang Französisch gemacht und da bin ich nicht so richtig glücklich geworden und habe dann umgewechselt auf Englisch, aber das Einzige, was ich hatte, waren diese ganzen Fantasy-Bücher, also Dungeons and Dragons und Herr der Ringe, Lord of the Rings und so weiter, und deswegen hatte ich ein etwas fantastisches Englisch. Ja, genau. Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, einfach, ich habe mich gewundert, woher dieser Wortschatz kommt, der eigentlich, sagen wir mal, vor 100 Jahren schon in die Vergessenheit gefallen ist. Das hat mich gewundert und dann hast du mir ja gesagt, was du liest.
Genau, also Grüße gehen raus an Tolkien, ja. Ich kam nicht übers Business English, sondern ich kam über Herr der Ringe zum Englischen.
Gut, bei mir war es ja Computer-Englisch, wie bei vielen anderen auch, ne, so Videospiele, die man damals noch nicht so lokalisiert hat. Da musstest du halt zwangsläufig zur Not halt mit einem Langenscheid oder so nebenbei spielen, um ein paar Sachen zu kapieren, aber es hat der Karriere ganz gut getan, also insofern passt das schon.
Die Zeit rast, wir sind schon richtig tief drinnen, deswegen würde ich jetzt nochmal fragen, gibt's denn Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum, bevor wir uns hier festquatschen, was gelegentlich vorkommt?
Ich komme aus dem letzten Jahrtausend, kann sowieso nicht mitschwätzen, aber es kam gerade immer wieder auch von Ihnen, wir können das nicht aufhalten, können wir auch nicht. Das habe ich auch selbst nicht begriffen. Sie kommen gerade aus Australien. Ich habe gestern gehört, dass man in Australien, wenn ich mich nicht verhört habe, den Internetkonsum bei Kindern, jetzt weiß ich nicht mehr, bis 16 oder 14 oder 18, weiß ich nicht, verbieten möchte. Das muss ja auch einen gedanklichen Hintergrund haben, dass man einfach Jugendliche, die halt eben diese Festigkeit, die ja Voraussetzung ist für das sinnvolle Nutzen, noch nicht haben, einfach erstmal noch ausspart, um ihnen vielleicht mehr Zeit zu geben, sich damit sinnvoll zu beschäftigen.
Ich habe tatsächlich ein bisschen was von gehört, deswegen auf jeden Fall nochmal prüfen, was ich sage. Soweit ich weiß, arbeiten wir an so einem Konzept, wo diese eine Art Ausweis oder eine Art Führerschein kriegen sollen für den Gebrauch. Ne? So eine Art Lizenz könnte man vielleicht dazu sagen.
Aber erst ab einem gewissen Alter und davor.
Sicherlich, genau. Ja, formell, aber da kann ich auch nur sagen, viel Glück. Also ja, gut, deswegen, also da brauchen wir auf jeden Fall pragmatischere Lösungen, wenn wir da rankommen wollen. Also sprich die gute alte elterliche Aufsicht wahrscheinlich am Ende des Tages. Ne? Anders kann ich mir das nicht praktisch vorstellen, wie man es umsetzen kann. Ich meine, Australien will
ja
auch...
Das Gesetz ist ja ab 16, ja, das ist unter 16, kein Social Media, aber es gibt jetzt schon das Problem, es ist nicht strafbewehrt und wen will man bestrafen? Die Eltern, die Kinder. Genau, aber was man natürlich tatsächlich versuchen könnte, diskutiert wird, ist, dass man eben genau die Firmen in die Haftung nimmt. Das wäre ja auch bei KI, dass man sagt, hier, du musst sicherstellen, dass niemand unter 16 zum Beispiel hier sich in seine KI verliebt oder so. Aber da ist dann natürlich wieder die Frage mit Datenschutz.
Ja, klar. Wir wissen ja, also es gibt ja auch, sage ich mal, Erwachsenen-Websites, die natürlich dann auch erst ab 18 logischerweise begehbar sind. Und wenn man raufkommen will, ist dann die klassische Frage, ja, sind sie 18? Ja, okay. Offensichtlich ganz so leicht ist es dann, oder sollte man es dann vielleicht mit den KI-Plattformen nicht machen, aber man kennt es ja auch so, man geht an irgendeinen Rechner ran, Papa ist eingeloggt und dann kann man dort halt seinen Krempel machen zur Not. Ja, oder wir sind ja auch so locker mit den Handys mittlerweile bei den Kids, dass wir den einfach das über den Zaun schmeißen und dann mach einfach Spiel einfach, ob das jetzt YouTube Kids ist oder normalo YouTube. Will sagen, ja, gesetzgebende Instanz ist da natürlich sinnvoll, damit einzuspannen. Aber es ist, glaube ich, auch okay, so die Eltern ein bisschen, nicht unbedingt in Haft per se zu nehmen, aber in Verantwortung schon noch mitzunehmen.
Ich meine, wir hatten damals in unserer Jugend die Sache mit Kopierschutz. Und das war damals auch schon so, dass man quasi sehr früh gelernt hat, wie man das umgeht.
Ja.
Und theoretisch wären dann auch die Eltern in Haftung genommen worden. Aber irgendwann hat halt dann die Industrie das aufgegeben. Ich bin mir aber, also was wir jetzt machen in Baden-Württemberg, ist ja, wir bekommen Medienbildung als Fach. Also als Schulfach, dass man quasi die jungen Menschen damit nicht alleine lässt. Das halte ich für wichtig. Ich glaube trotzdem, dass es ein paar rechtliche Regelungen schon geben sollte. Ja. Also dass wir die Firmen nicht aus der Verantwortung lassen können, weil wir haben es doch gesehen, dass da wird im Zweifelsfall keine Rücksicht genommen. Und gerade Elon Musk eskaliert ja gerade voll. Der hat Nick Fuentes, also wirklich einen radikalen Antisemiten, wieder zugelassen. Und wenn ich mir dann vorstelle, solche Inhalte kommen dann an die ganzen jungen Menschen, dann das ist also eine Art von Katastrophe. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auf europäischer Ebene, das wird wahrscheinlich kein einzelnes Land schaffen, aber die Europäische Union, dass wir da schon auch diese Firmen in Haftung nehmen sollten.
Es ist schwierig gleichzeitig wieder auch das, ich sag mal, allein auf die Internetwelt zu beschränken, denn vielleicht hat es ja jemand schon gehört, Jeff Bezos ist wieder da. Die es nicht gehört haben, dass er weg war. 21 ist er ja aus Amazon ausgestiegen und jetzt ist er wieder da als CEO, nicht bei Amazon, sondern, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber von einem großen KI-Robotics-Unternehmen. Das heißt, die sind aktiv in der Forschung. Sie haben schon Prototypen entwickelt für erste Haus-Androiden. Muss man sehen, das sind Dinge, die haben wir in unserer Science-Fiction damals, 90er Jahre und was weiß ich, uns immer wieder vorgestellt. Ja, iRobot, wer kennt's nicht, einer dieser Filme, die natürlich auch maßgeblich die Science-Fiction geprägt haben, wird gerade Realität. Das heißt, wir haben auch gar nicht mehr die Wahl, dann zu sagen, irgendwie, Kids, hier, quatsch mal nicht mit dem Roboter, der dir jetzt gerade das Essen serviert oder dir die Schuhe anzieht oder, also auch das sind Chancen und Risiken, ja. Chancen zum Beispiel, Menschen mit Behinderungen zu pflegen, ja, die halt niemand anderen vielleicht haben, aber gleichzeitig auch die Gefahren, die wir jetzt schon von den KIs natürlich kennen. Ich wüsste da niemals eine Patentlösung drauf.
Ja, wir haben einen Gruselmoment gehabt zu Hause, wo meine Frau mit ihrem Vater Türkisch sprach und plötzlich der Staubsaugerroboter meinte, ich kann sie nicht verstehen.
Wenigstens ist er ehrlich.
Ja, wenigstens ist er ehrlich, ja. Oder genau, also die Dinger belauschen einen ja dann auch, ja. Das ist sozusagen, weil sie natürlich Befehle, und es gibt ja schon diese berühmten Videos, wenn sich Alexa und Siri miteinander streiten. Ja, das ist ja schon. Also was ich sagen kann als Religionswissenschaftler, ist also tatsächlich, wir werden Fälle haben von dieser Kokonisierung. Wir werden eine weitere Säkularisierung erleben, weil Leute auch ihre sozialen, religiösen Bedürfnisse teilweise durch die KI erfüllen. Ich glaube, dass es nicht eine generellen Trend wird, dass es Leute gibt, die quasi diesen Abstand auch herstellen und sagen, das ist nur ein Werkzeug. Ich lasse mich nicht sozusagen funktionalisieren. Aber nach aller Erfahrung bisher wird es Leuten passieren. Und dann ist tatsächlich die Frage, inwiefern man das regulieren kann. In der Vergangenheit war es so, es musste immer erst schief gehen, bevor was passiert ist. Und ich vermute quasi, also da werden wir eine Entwicklung haben. Wir nennen das teilweise Hyperindividualisierung. Also eine Individualisierung ist ja auch notwendig, dass man sich selbst als Person definiert. Aber wenn man sich sozusagen in einen Kokon einsperrt, wenn man sich selber für den Mittelpunkt des Universums hält und mit einer KI-Beziehung eingeht und gar nicht mehr sozusagen mit echten Menschen interagiert, dann würde man das Hyperindividualisierung nennen. Also von dem her gehe ich davon aus, dass wir diese Effekte haben werden, bis ins Spirituelle und Religiöse hinein. Die ersten erleben wir auch schon. Ich habe aber trotzdem die Hoffnung, dass die meisten Menschen dann auch wieder sich damit kritisch auseinandersetzen. Wenn ich an Schulen bin, die Kids machen schon ihre Erfahrungen und zum Beispiel auch an Leute wie Andrew Tate, das war so ein Frauenhasser und so, der hat eine Zeit lang, war der sehr erfolgreich. Jetzt sagen mir die Schülerinnen und Schüler, die fallen da nicht mehr drauf rein. Also das ist auch solche Lerneffekte sozusagen sind, die da stattfinden. Aber vielleicht bin ich zu optimistisch. Gibt's Meinung dazu? Ja, ich komme.
Also ich habe eine Nichte und die ist so 14, 15 und die hatte ich gefragt, wie sie mit den ganzen Sachen umgeht. Die ist auch Smartphone und sehr viel davor gehangen. Und da habe ich es gemerkt, mit ihrer Mutter zusammen hat die einfach thematisiert die Inhalte. Und wenn es ihr schlecht ging, dann war so die Strategie entwickelt, gucke ich es mir halt nicht mal an, leg's weg, beiseite. Also das kenne ich auch aus meiner eigenen Jugend. Ich habe auch mit Inhalten im Internet damals in den 90ern konfrontiert, die waren mir unangenehm und da habe ich sie einfach nicht mehr konsumiert. Oder andere waren da das Gegenteil davon. Die haben das erst recht konsumiert, weil die nichts Unangenehmes daran erlebt haben. Das war so eine Schranke, die ich festgestellt habe bei den Menschen.
Was meinst du?
Ja, total. Also wir müssen halt schauen, wir haben ja die Erfahrung auch gemacht mit, als das Internet kam, dann irgendwann. Ne? Auf einmal hat dann jeder eine E-Mail-Adresse zum Beispiel gehabt. Und Marketingunternehmen haben natürlich die klassischen Marketing-Mix-Methoden dann angewendet, zu sagen, ja, wir haben ja sonst immer Post verschickt. Hat ja ein bisschen Geld gekostet, jetzt machen wir es halt mit E-Post. Ja? Dann wurde halt das Konzept von Spam erfunden. Das, was jetzt vielleicht das Äquivalent ist mit dem Bullshit, was wir so angesprochen haben. Keiner hat, also uns fehlt ja die Erfahrung mit diesem Medium, als Gesellschaft, als Individuum. Und ich sehe schon eine Chance darin, dass wir vielleicht erstmal die Generation sind, die ein, zwei, drei Generationen, die vielleicht erstmal die Erfahrung damit machen müssen, um dann wirklich auch sagen zu können, was ist gut, was ist schlecht, wo muss man vielleicht eingrenzen, wo nicht. Wir haben es auch mit den Suchmaschinen gehabt. Wer erinnert sich vielleicht noch an Sachen wie Fireball und so, ja, oder die Yahoo-Suchmaschinen. Am Ende ist nur noch eine übrig geblieben, groß und ganzen. Das ist halt Google. Ja, wer weiß, wie das mit der KI sein wird. Also es sind super spannende und sehr dynamische Zeiten, in denen wir leben.
Genau, also man muss sich klar machen, wir sind die erste Generation der Erde, die zwei Medienrevolutionen in einem Leben erlebt. Also zum Beispiel Alphabetisierung, bis es die Hälfte der Menschheit erreicht hat, 3.000, 4.000 Jahre. Buchdruck 500 Jahre. Ja? Radio, Film, elektronische Medien, sag mal etwa ein Jahrhundert. Und jetzt haben wir die Digitalisierung Anfang der 2000er Jahre, Smartphone zum Beispiel 2007, ja, künstliche Intelligenz. Wir haben, die Abstände werden so rasend kurz, dass wir sozusagen in diese Medienrevolution quasi reinstolpern. Wenn wir jetzt mal sagen, Digitalisierung war die eine und KI war die andere. Was ich sehr hilfreich fand, war der Hinweis mit der Mutter. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch viel gefragt werde und dann auch immer sage, zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe es auch selber mal erlebt, wo ich im Irak war, ein humanitäres Projekt geleitet habe, dass eins meiner Kinder ein Video angeguckt hat, wo ich gesagt habe, bitte tut das nicht. Ja? Kinder machen sich Sorgen und gucken dann irgendwas. Und ich bin bis heute dankbar, dass das Kind zu mir gekommen ist. Und das sage ich also auch immer den Lehrerinnen und Lehrern. Die Kinder sollten nie Angst haben, dass wir sie so bestrafen, dass sie nicht zu uns kommen. Sondern im Zweifelsfall, wenn sie etwas getan haben oder wenn sie etwas gesehen haben, was sie verstört, müssen sie trotzdem und gerade dann wissen, jetzt wird mir nicht Smartphone weggenommen. Weil das ist zum Beispiel etwas, was mich Lehrerinnen und Lehrer fragen. Es gibt welche, die werden von den Kindern gefragt. Eine hat zum Beispiel jetzt mir erzählt, die wollen mit ihr einen Film angucken, die Klasse, ob sie das machen soll. Und andere sagen, mit mir reden die gar nicht drüber. Und das ist klar, es ist eine Benotungssituation, es ist eine, man weiß nicht und so. Und ich glaube, ganz wichtig wird, um diese Erfahrung zu sammeln, jeder Mensch, Kinder, Jugendliche, aber auch erwachsene Menschen, sollte mindestens eine Person haben zum Reden darüber. Das finde ich ganz, was macht es mit mir? Ist mir jetzt, war irgendwas zu viel? Ja, es kann ja auch sein, es berührt einen gar nicht und plötzlich hat man den einen Trigger, der einen dann unangenehm berührt. Und ich glaube wirklich, das wird die Entscheidung sein. Und so sage ich es auch den Kindern. Ich sage, du kannst 1000 Follower haben, aber das ist nicht so viel wert wie eine Freundin oder ein Freund, wo, wenn es dir schlecht geht oder wenn du verstört bist, quasi dich an der Realität festhalten kannst. Und deswegen auch den Eltern, die dann, gerade da gibt es auch welche, die sagen, ich verbiete das einfach, dann sage ich, wenn das Kind sich nicht traut, zu ihnen zu kommen, dann kann das unter Umständen der Schaden viel größer sein. Das Kind muss immer wissen, es darf mit, auch wenn mal was schiefgelaufen ist, es kann mit ihnen drüber sprechen, weil in der Schule oder nachmittags hat vielleicht ein anderes Kind ein Smartphone und dann sieht es halt doch was oder macht doch eine Erfahrung, die vielleicht verstörend ist. Also das ist bisher so mein Ding. Wir werden diese Erfahrungen machen, aber wir müssen sie nicht alleine machen. Ah, ich sehe noch eine Meldung.
Darin sehe ich genau das Problem, dass es halt eben zunehmend auch Eltern gibt, die selbst sich mit dem System nicht mehr auskennen und ja, aufgrund dieser Tatsache ihren Kindern auch keine Stütze sein können. Und dann ist die Möglichkeit des Kindes, sich an eine Vertrauensperson zu wenden, gut, es gibt Lehrer, es gibt Freundinnen, alles richtig, aber die Tendenz, dass die selbst die Eltern immer weniger wissen, was da eigentlich vonstatten geht, gibt auch den Kindern immer weniger die Möglichkeit, sich an vertrauensvolle Personen zu wenden. Das ist das, was wir ja auch im Fernsehen, im Alltag immer wieder erleben, dass Kinder mit solchen Situationen alleingelassen werden und dann kommt, was weiß ich, Blödsinn oder Unglück oder was auch immer.
Ja. Der Professor oder der Vater, wer will?
Oh ja, das ist eine gute Frage.
Es gibt ja ein Vater, der sich auskennt. Sie können mit Sicherheit ja eine Auskunft geben. Aber was ist mit einem Vater oder mit einer Mutter, die das nicht mehr kann?
Eben, also das haben wir ja auch schon in unseren Generationen erlebt, so von wegen ja, nee, Mama, das ist nur so und so und nee, das Mama, das funktioniert hier und da. Ja, das ist ein Spiel, das wir mit Freunden irgendwie spielen und alles. Natürlich. Und ich glaube auch, dass immer die Generationen, die jeweils nach uns kommen, irgendwo auch immer schlauer werden, was technologische Entwicklung angeht, ganz klar. Sonst darüber hinaus wüsste ich auch nicht, wie ich daran gehen würde. Ja, wir können, wie er schon gesagt hat, eigentlich nur darauf hoffen, dass wir wenigstens eine ordentliche Bezugsperson dazu haben. Weil anders sind wir ja komplett aufgeschmissen sonst. Anders haben wir gar keine andere Wahl, als in diese Bubble zu gehen. Wie früher etwa mich zu isolieren mit einem Computerspiel oder mit meinen reinen Online-Freunden oder dann eben heute die Gefahr mit der KI nur noch als Freund, Freundin zu haben.
Genau, also ich kann das ganz offen sagen, weil das sozusagen bei mir jetzt auch jedes Jahr eigentlich passiert. Wenn ich Berufs- und Medienethik unterrichte, dann weiß ich, dass mir die Studierenden Sachen zeigen werden, von denen ich noch nie gehört habe. Und da bin ich Doktor und der Medienethiker und ich habe es aufgegeben, so zu tun, als ob ich das alles schon kenne, sondern ich sage dann halt, lasst uns gemeinsam rausfinden. Wir gucken uns das gemeinsam an und reden drüber und reflektieren gemeinsam. Also es ist eher ein gemeinsames Entdecken. Ich glaube, dass tatsächlich die Zeit, wo man gesagt hat, das war ja früher schon so im Informatikunterricht, dass oft die Schülerinnen und Schüler besser Bescheid gewusst haben als manche Lehrpersonen, Anwesende ausgenommen. Und jetzt sozusagen, glaube ich, ist es halt wirklich extrem. Die Studierenden wiederum sind teilweise am ächzen, was die 14-Jährigen machen. Also das ist auch, früher hätte man gesagt, eine Generation sind 20 Jahre, jetzt sind es vielleicht noch 7, 8 Jahre. Also die haben auch das Gefühl, dass zum Beispiel ihre jüngeren Geschwister schon in einer ganz anderen Welt aufwachsen als sie selber. Ich glaube deswegen tatsächlich, diese Kompetenzvorsprung besteht kaum mehr, sondern jetzt geht's eher darum, dialogisch zum Beispiel herauszufinden, okay, was hat dich da gestört oder willst du drüber reden oder so? Und dann glaube ich quasi gemeinsam kann man das rausfinden. Also ich weiß nicht, was mir die Studierenden in diesem Semester zeigen werden. Ich werde einen Einführungsvortrag halten, er wird aufgezeichnet und ich werde so tun, als wüsste ich Bescheid, aber ich werde auch zugeben, das ist eine gemeinsame Reise und teilweise kommen Apps nach 3 Wochen raus oder sowas, die auch die anderen Studierenden, von denen die noch nie gehört haben. Das ist so, also ich glaube, eher dialogisch kommen wir weiter. Nicht mehr lehrend im klassischen Sinn. Oh, da haben wir noch eine Meldung.
Zu Ihrer Frage. Die Verzweiflung ist auch bei uns Eltern. Ich habe 3 Kinder, 3 Töchter. Und ich kann es absolut nachvollziehen und ich habe überhaupt keinen Anspruch, dass ich mehr als meine Kinder, was Medienkompetenz angeht, weiß. Sie wissen alles besser als ich. Aber es ist anstrengend und gleichzeitig bereichernd, wenn wir zu 5 am Esstisch sind und diskutieren. Mhm. Streiten, reden, jeder darf seine Meinung sagen. Es ist super anstrengend, aber es ist Demokratie. Und das glaube ich, dass die KI das ihnen nicht geben kann. Deswegen denke ich, dass dieses Reden, Dialog, wie Sie sagten, das ist alles, was wir nicht wissend, was Technologie angeht, unseren Kindern geben können.
Großartig. Fast ein Schlusswort, dann würde ich sagen, oder?
Ja. Das sehe ich definitiv auch.
Ich muss auch sagen, also ich habe eine sehr positive Erfahrung gemacht beim Theater. Ja, wir haben ja auch hier Filterbühne, Theater ist vertreten und ich habe also tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Kinder heute auf Theater mit echten Menschen viel mehr abfahren als früher. Warum? Sie sehen 1000 Videos und dann ist da plötzlich ein echter Mensch und dann ist es viel aufregender und ich glaube tatsächlich, jetzt kann man mit jedem dieser Geräte schon sprechen, aber dann ist vielleicht das echte Gespräch am Küchentisch ist dann vielleicht viel echter und wertvoller. Oder ich kann mit einem KI-Jesus rumdiskutieren, aber dann ist vielleicht die echte geistliche Person oder die echte Pfarrerin oder so vielleicht dann doch interessanter. Das heißt, dadurch, dass das andere so viel ist, kann vielleicht die echte Begegnung auch wieder wertvoll werden. So wie manche Leute wieder Schallplatten sammeln. Ja.
Oh ja. Oh ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, deswegen auch schön Richtung Schlusswort auch das zu sagen, weil abschließend werden wir es natürlich niemals beantworten können, das ist, denke ich, klar. Und wenn wir so von Dialog sprechen, erwarten wir auch, dass alle auch zum Dialog immer bereit sind. Das ist die ideale Welt, aber als Eltern, die vielleicht dann auch weniger Ahnung haben, ist das wahrscheinlich einzige Realistische, was wir machen können, einen Dialog halt anzubieten und zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus, also so ehrlich zu sein, zu sagen, ich kenne mich damit nicht aus, zeig mir das doch mal oder lass uns das zusammen erleben. Und wenn wir kein Pech haben, dann sind auch unsere Nachfahren schlau genug, dann dieses Angebot anzunehmen.
Bravo. Also, wir kommen zum Ende und ihr seht, wir bleiben noch ein bisschen hier und sprechen noch mit den echten Menschen, aber wir machen das Internet aus, weil das ist ja auch so ein Versuch, also Podcasts zu öffnen, Videocasts zu öffnen, mehr ins Gespräch zu gehen. Man sieht es auch, wir machen es bisher so, dass man zwar die anderen hört, aber uns nur sieht, weil wir auch mit den Bildrechten vorsichtig sind. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass sozusagen, ja, die Leute könnten ja sagen, man schaltet sich nur zu, aber es kommen zu den Veranstaltungen echte Menschen. Also möglicherweise schaffen wir ja die Balance immer wieder neu, auch in Blume und Inge. Und so wird auch die nächste Folge wieder so beginnen, dass ich dann sage, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.